durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass ich auch heute wieder zu unserer Sendereihe Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee begrüßen kann. Am Mikrofon für Sie, Pastor Hugo Danke. Heute beginnen wir unsere biblische Betrachtung mit der Einleitung zum ersten Buch Mose und ab Kapitel 1 mit dem ersten Vers. Das erste Buch Mose oder auch das Buch Genesis ist eins von den zwei wichtigen Schlüsselbüchern der Heiligen Schrift. Dieses Buch, mit dem das Alte Testament beginnt, und das Matthäusevangelium, mit dem das Neue Testament beginnt, sind die beiden Bücher, die meiner Meinung nach den Schlüssel, die Grundlage zum Verständnis der Heiligen Schrift bilden, so Dr. McGee. Bevor wir dieses Studium in Angriff nehmen, möchte ich vorschlagen, dass Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ganze erste Buch Mose durchlesen. Und am besten wäre es sicherlich, wenn Sie es in einem Zug durchlesen würden. Mir aber ist auch klar, dass Ihnen das vielleicht nicht möglich ist. Infolge von Unterbrechungen musste ich mehrmals neu ansetzen. Jedoch, wenn es Ihnen gelingt, es in einem Zug durchzulesen, dann werden Sie feststellen, wie hilfreich das ist. Wie wir wissen, erwähnt das Buch Genesis viele Dinge zum ersten Mal. Die Schöpfung, den Mann, die Frau, den Sabbat, die Ehe, die Familie, die Arbeit, die Zivilisation, die Kultur, den Mord, die Opfer, die Rassen, die Sprachen, die Erlösung und die Städte. Wir werden auf bestimmte Formulierungen stoßen, die sehr oft vorkommen. Zum Beispiel die Formulierung, das ist die Geschichte von. Sie ist wichtig und sie wird sehr oft gebraucht, weil das Buch Genesis die Familiengeschichte bringt. Und das ist wichtig für uns, weil wir Glieder der menschlichen Familie sind, die hier eben beginnt. Es gibt eine Anzahl sehr interessanter Charaktere, die uns dargestellt werden. Jemand hat dieses auch als das Buch der Biografien bezeichnet. Hier haben wir Abraham und Isaak, Jakob, Josef und den Pharao, sowie die anderen 11 Söhne des alten Jakob. Wir werden bemerken, wie Gott ständig Abraham, Isaak, Jakob und Josef segnet. Überdies werden auch die Leute, mit denen sie zu tun haben, von Gott gesegnet. Zum Beispiel Lot und Abimelech, der oberste Mundschenk und Potiphar. In diesem Buch wird auch der Bundesschluss erwähnt. Es gibt häufige Erscheinungen Gottes bei den Patriarchen, besonders aber bei Abraham. Und der Altar spielt eine bedeutende Rolle. Hier finden wir auch Eifersucht in der Familie. Ägypten kommt hier in unser Blickfeld, wie sonst nirgendwo in der Bibel. Es gibt Gerichte über die Sünde und es gibt Gottes gnädige Führungen. Bei unserem Studium sollten wir uns etwas vor Augen halten, nämlich was Browning schon vor Jahren in einem Essay über die Beerdigung eines Grammatikers schrieb. Denn da hieß es, mach dir ein Bild vom Ganzen und dann gehe an die einzelnen Teile. Stellen wir uns das Gesamtgebäude vor, bevor wir bauen, bevor der Stahlfunken aus dem Quarz schlägt und bevor der Mörtel den Backstein berührt. Mit anderen Worten, verschaffen wir uns zuerst einmal einen Überblick über das ganze gesamte Buch. Als Bibellehrer habe ich früher den Studenten immer wieder gesagt, dass es zwei Arten gibt, wie man die Bibel studieren kann. Die eine geschieht mit dem Fernrohr, die andere mit dem Mikroskop. Zuerst müssen wir sie mit dem Fernglas betrachten und danach studieren wir sie mit dem Mikroskop. Ein bedeutender Prediger der Vergangenheit, Robinson von England, hat etwas geschrieben, was ich den Menschen, die Gott gehören, unauslöschlich in die Stirn und auf das Herz schreiben möchte. Wir leben im Zeitalter der Bücher. Sie strömen in immer größerer Menge von der Presse zu uns. Und wir lesen ständig Handbücher, Lehrbücher, Artikel, Andachtsbücher, kritische Bücher, Bücher über die Bibel, Bücher über die Evangelien, und alle werden gierig verschlungen. Aber wie viel Zeit und wie viel Arbeit widmen wir der Betrachtung der Evangelien selbst? Wir sind dauernd in Versuchung zu meinen, dass wir etwas Gutes schneller bekommen, wenn wir eine moderne Formulierung der Wahrheit lesen, die wir uns relativ leicht zu eigen machen können, weil sie uns in einer Form und von einem Standpunkt aus vorgestellt wird, mit denen uns unsere Ausbildung oder teilweise auch unsere Umgebung vertraut gemacht hat. Aber das Gute, was wir uns so mühelos aneignen, ist nicht von der Art, dass es ganz tief in unser Wesen eindringt und dass es uns zu einem bleibenden Besitz wird. Es wäre gut, wenn wir ganz einfach einsehen könnten, dass nichts, was sich zu besitzen lohnt, ohne Anstrengung gewonnen werden kann. Die wichtigen Naturgesetze werden uns nicht in einer Form angeboten, in der wir sie leicht erfassen können. Nach den Schätzen der Gnade müssen wir mit allem Geschick und mit der ganzen Energie eines Mannes forschen, der nach kostbaren Perlen sucht. Soweit Robinson in seinem Buch »The Personal Life of the Clergy«. Und mir gefällt diese Aussage, erklärt Dr. McGee, weil ich glaube, dass die Bibel zu unserem Herzen spricht, wie kein anderes Buch es überhaupt kann. Und deshalb haben wir den biblischen Text in dieses Studium mit aufgenommen. Neue Übersetzungen erscheinen in unserer Zeit, ja, sie kommen sogar so schnell von der Presse und in solcher Fülle, wie man sagen könnte, wie Kaninchen sich vermehren. Wir werden jedoch weiterhin die Luther-Übersetzung verwenden. Denn ich weigere mich, die Schärfe dieser Persönlichkeit durch eine milde, farblose und fade Mittelmäßigkeit zu ersetzen. Kommen wir zu einer anderen Frage, nämlich, welches sind die Hauptteile dieses Buches? Wo würden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Einschnitt machen, wenn Sie das erste Buch Mose in zwei Teile zerlegen würden? Beachten wir dabei, dass die ersten 11 Kapitel ein Ganzes bilden. Und dass wir vom 12. Kapitel an bis zum Ende des Buches einen ganz anderen Abschnitt haben. Die beiden Teile unterscheiden sich in mehrerer Hinsicht. Der erste Abschnitt erstreckt sich von der Schöpfung bis zu Abraham. Der zweite Abschnitt reicht von Abraham bis zu Josef. Der erste Abschnitt behandelt wichtige Themen, mit denen sich denkende Menschen unserer Zeit immer noch beschäftigen. Die Schöpfung, den Sündenfall, die Sündflut und den Turm von Babel. Der zweite Abschnitt hat es mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Mit Abraham, dem Mann des Glaubens, mit Isaak, dem geliebten Sohn, mit Jakob, dem erwählten und gezüchtigten Sohn und mit Josef, mit seinen Leiden und seiner Herrlichkeit. Obwohl das sicherlich eine gute und wichtige Gliederung sein könnte, gibt es dennoch eine andere Möglichkeit, die sogar noch beeindruckender ist. Und die hat mit der Zeit zu tun. Die ersten 11 Kapitel erstrecken sich über einen Zeitraum von mindestens 2000 Jahren. Eigentlich von 2000 Jahre plus, während der zweite Teil aus 39 Kapiteln nur 350 Jahre beinhaltet. Tatsächlich werden vom 12. Kapitel an bis zum Ende des Alten und des Neuen Testaments insgesamt nur etwa 2000 Jahre behandelt. Und so haben wir hinsichtlich der Zeitdauer am Ende des 11. Kapitels bereits die Hälfte der Bibel hinter uns. Das soll dein Hinweis darauf sein, dass Gott eine ganz bestimmte Absicht damit verfolgte, als er uns diesen ersten Abschnitt gab. Und was meinen Sie, auf welchen Teil Gott hier eine besondere Betonung legt? Auf dem ersten Abschnitt oder auf den zweiten Teil? Das Thema des ersten Abschnitts ist das Universum und die Schöpfung, der letzte Teil jedoch behandelt den Menschen, die Völker und die Person Jesu Christi. Und ich bin davon überzeugt, sagt Dr. McGee, dass Gott ein größeres Interesse an Abraham hatte als an dem gesamten geschaffenen Weltall. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gott hat auch ein größeres Interesse an uns, an Ihnen und an mir, und er misst uns eine größere Bedeutung zu als dem gesamten Universum. Lassen Sie mich das einmal illustrieren. Von den 89 Kapiteln der vier Evangelien behandeln nur vier Kapitel die ersten 30 Jahre des Herrn Jesus Christus, während 85 Kapitel die letzten 3 Jahre seines Lebens behandeln. Und allein 27 Kapitel sind den letzten 8 Tagen seines Lebens gewidmet. Was meinen Sie, worauf der Geist Gottes eine besondere Betonung legte? Und ich bin sicher, dass Sie mit mir der Überzeugung sind, dass die ganz besondere Betonung auf dem letzten Teil liegt, auf den letzten 8 Tagen, die in 27 Kapiteln behandelt werden. Und worum geht es da? Es geht nur um den Tod, das Begräbnis und um die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das ist der wichtige, der entscheidende Teil der Evangelienberichte. Mit anderen Worten, Gott hat die Evangelien dazu gegeben, dass Sie und ich glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und zu unserer Rechtfertigung wieder auferstanden ist. Und das ist entscheidend. Das ist die allerwichtigste Wahrheit. Lassen Sie es mich noch einmal herausheben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Nämlich, dass die ersten 11 Kapitel des ersten Buchs Mose nur die Einleitung zur Bibel sind und dass wir sie als solche auch betrachten müssen. Das bedeutet nicht, dass wir die ersten 11 Kapitel einfach übergehen. In Wirklichkeit werden wir sogar ziemlich viel Zeit mit ihnen verbringen. Und ich sage immer, das Buch Genesis ist das Treibhaus der Bibel. Hier finden wir den Anfang, die Quelle und den Ursprung von allem. Das erste Buch Mose ist gleichsam wie die Knospe einer schönen Rose und sie erweitert sich zur ganzen übrigen Bibel. Hier finden wir die Wahrheit in Gestalt eines Keims. Eine der besten Einteilungen des ersten Buchs Mose richtet sich nach den Geschlechtsregistern bzw. nach den Familien. Nun kommen wir zum ersten Kapitel, zu Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine der tiefgründigsten Aussagen, die jemals gemacht wurden. Und doch ist es eine Aussage, die in der Zeit, in der wir heute leben, in Frage gestellt wird. Ich denke, so Dr. McGee, dieser Vers ist der einzige, den wir von der eigentlichen Schöpfung haben, mit Ausnahme, wie wir noch sehen werden, der Schöpfung des Menschen und der Tiere etwas später hier im ersten Buch Mose. Aber das ist der Schöpfungsbericht. Und wie wir sehen, ist es wirklich ein sehr kurzer Bericht. Paul Bellamy, der frühere Lokalredakteur des Cleveland Plain Dealers, erzählt uns folgende Begebenheit. Eines Abends, als er noch einen Rundgang durch den Verlag machte, bemerkte er, wie einer seiner Leute sich mit einer ellenlangen Geschichte über ein Ereignis abquälte, das er für ziemlich unwichtig hielt. »Streichen Sie es zusammen«, sagte er, »schließlich besteht der Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose auch nur aus 282 Worten.« Es ist sicherlich interessant festzustellen, dass uns Gott hier augenscheinlich eine sehr kurz gehaltene Lesart gegeben hat. Und die Frage kann sich hier erheben, was hat Gott sich wohl dabei gedacht, als er uns diesen Bericht gegeben hat? Welche Absicht hat er als Urheber der Schöpfung wohl gehabt? War es sein Ziel, uns Geologie zu lehren? Nun, das glaube ich nicht. Und so gibt es sehr viel Streit und Uneinigkeit, gerade an dieser besonderen Stelle, wie wir noch sehen werden. Vor einiger Zeit hat die staatliche Erziehungsbehörde hier in Kalifornien in den USA dafür gestimmt, die sogenannte biblische Schöpfungstheorie in die naturwissenschaftlichen Bücher mit aufzunehmen. Und offen gesagt kann ich mich gar nicht darüber so richtig freuen, so Dr. McGee. Doch wird der eine oder andere sagen, dass ich mich eigentlich darüber freuen sollte, weil es wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich will Ihnen sagen, warum es mir nicht gefällt. Meine Sorge bezieht sich auf die Frage, was für Lehrer das unterrichten werden. Wir haben nicht genug Lehrer mit christlichem Hintergrund und mit biblischen Kenntnissen, die sie befähigen würden, das zu unterrichten, wie es nötig wäre. Nur sehr wenige Lehrer an öffentlichen Schulen sind wirklich darauf vorbereitet, die Schöpfungsgeschichte zu erklären. Die Frage nach dem Ursprung des Universums hat zu scharfen Auseinandersetzungen, ja zu mehr abenteuerlichen Theorien und zu stärkerer Uneinigkeit geführt als jede andere Frage. Es werden immer wieder neue menschliche Hypothesen erarbeitet und infolgedessen gibt es ein Stimmengewirr, das die klare Stimme Gottes fast völlig übertönt hat. Es gibt zwei extreme Gruppen, welche die Frage durch ihre dogmatischen Annahmen und Behauptungen entstellen und den Blick zum Verständnis getrübt haben. Eine Gruppe besteht aus arroganten Wissenschaftlern, die davon ausgehen, dass die biologische und die philosophische Evolution die Wahrheit des Evangeliums sind. Das Prinzip, auf das sie sich begründen, sind die gesicherten Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Aber damit werden wir uns gleich noch befassen. Die andere Gruppe besteht aus jungen, stolzen Theologen, die für sich die Supererkenntnis in Anspruch nehmen, entdeckt zu haben, wie Gott es gemacht hat. Sie schreiben und sie reden so sachkündig über irgendeine schlaue Theorie, welche die Bibel mit der Naturwissenschaft in Einklang bringt. Sie schauen verächtlich auf die großen Giganten biblischer Auslegung der Vergangenheit zurück, als wären sie im Vergleich mit ihnen nur so etwas wie Bibelzwerge. Ich würde sagen, dass diese beiden Gruppen gut daran täten, eine Frage ernst zu nehmen, die Gott dem Hiob einst stellte, als er ihm erschien. Denn Gott fragte ihn, »Und wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist.« Das lesen wir in Hiob Kapitel 38, Vers 4. Mit anderen Worten, Gott sagte dem Menschen, »Du redest über den Ursprung des Weltalls, aber du weißt noch nicht einmal, wo du warst, als ich die Erde gegründet habe.« Wie wir wissen, gibt es eine Unzahl von Theorien darüber, wie die Welt begann. Und ich denke, sie lassen sich alle in zwei Klassen einteilen. Die eine bezieht sich auf die Schöpfung, die andere bezieht sich auf reine Hypothesen, auf Spekulationen. Also alle Theorien fallen in eine dieser beiden Gruppen. Die Evolutionstheorie setzt sich heute aus vielen verschiedenen Theorien zusammen und eine der bekanntesten Naturwissenschaftler der Vergangenheit ebenso wie der Gegenwart lehnen diese ab. Nach ihrer Meinung könne man die Evolutionstheorie nicht als eine wissenschaftliche Aussage wie zum Beispiel 2 und 2 ist 4 betrachten. Dann gibt es den Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose, den man im Vertrauen zu Gottes Aussagen im Glauben annimmt. Und es ist sicherlich höchst interessant, dass Gott es so gemacht hat. Denn man kann ihn auf keine andere Weise annehmen als nur im Glauben. Betrachten wir deshalb, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagte, so in Hebräer Kapitel 11 in den Versen 1 bis 3. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Daher gibt es heute dieses große Problem immer noch. Wie wurde etwas aus nichts? Zu einer Antwort kann man nur entweder durch den Glauben oder durch Spekulationen kommen. Und die Spekulation ist übrigens sehr unwissenschaftlich. Wir sollten uns aber jetzt einige Theorien über die Entstehung des Universums einmal näher ansehen. Es gibt Leute, die uns sagen, wir sollten die wissenschaftliche Antwort akzeptieren. Dagegen würde ich jedoch gerne fragen, welche wissenschaftliche Antwort? Von welcher Wissenschaft reden wir eigentlich? Im Jahre 1806 sagte Professor Luyel, dass das französische Institut nicht weniger als 80 bibelfeindliche geologische Theorien aufgezählt habe, aber heute wird nicht eine mehr von ihnen vertreten. Mose ist das menschliche Werkzeug, das Gott gebrauchte, um die Genesis aufzuschreiben. Und ich glaube, er würde überall die Unruhe im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht belächeln, weil er ihn nicht mit der Absicht geschrieben hat, einen wissenschaftlichen Bericht abzuliefern. Paulus nennt uns den Zweck der gesamten Bibel und er sagt, denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei und zu allem guten Werk geschickt. So im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Der Zweck der Heiligen Schrift ist die Unterweisung in der Gerechtigkeit. Sie wurde nicht geschrieben, um uns in der Geologie oder in der Biologie zu unterrichten. Sie wurde geschrieben, um uns zu erklären, wie die Beziehung des Menschen zu Gott aussieht. Sie wurde geschrieben, um deutlich zu machen, was Gott von dem Menschen erwartet und was der Mensch tun muss, um errettet zu werden. Von daher könnten wir dem ersten Teil der Genesis ruhig die Überschrift geben, was muss ich tun, um errettet zu werden? Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal die Frage stellen, wie viele Leute aus Mose Zeit es wohl verstanden hätten, wenn Gott hier einen wissenschaftlichen Bericht über die Schöpfung abgegeben hätte. Oder wie viele Leute es heute in unserer Zeit gäbe, die ihn verstehen könnten. Und wir dürfen nicht vergessen, die Bibel wurde nicht nur für gebildete Professoren geschrieben, sondern sie wurde für alle Menschen, für jedes Alter, in jedem Land geschrieben. Wäre sie in der wissenschaftlichen Sprache von Moses Zeit geschrieben worden, dann wäre sie bestimmt abgelehnt worden. Menschen haben daher mehrere Lösungen zur Frage nach der Entstehung des Weltalls vorgeschlagen. Die eine besagt, dass es eine Illusion ist. Nun, das widerspricht jedenfalls den Tatsachen, oder nicht? Und es gibt Leute, die diesen Standpunkt vertreten. Und es gibt andere, die glauben, dass sie spontan aus dem Nichts entstand. Eine andere Auffassung ist die, dass das Weltall gar keinen Anfang hatte, sondern von Ewigkeit her existierte. Eine vierte Ansicht ist, dass es geschaffen wurde und diese Ansicht teilt sich auch auf viele verschiedene Theorien auf und die verschiedenen Menschen vertreten diese, um zu versuchen, den Ursprung des Universums damit zu erklären. Ich möchte einige Theorien, die Menschen im Laufe der Weltgeschichte geltend gemacht haben, einmal zitieren. Die folgende Aussage geht auf Dr. Harlow Shapley zurück, dem Direktor des Observatoriums von der Harvard-Universität. Er sagt, wir sind immer noch umgeben von abgrundtiefer Unwissenheit über die Welt, in der wir leben. Wir haben im Vergleich zum mutmaßlichen Gesamtumfang des Wissens nur sehr geringe Fortschritte gemacht, die über den Grad von Weisheit hinausgehen, den Tiere mit langer Rassenerfahrung erworben haben. Wir fürchten uns freilich nicht mehr vor seltsamen Gequieke im Dunkeln und sind auch nicht völlig abergläubisch hinsichtlich der Toten. Bei vielen Gelegenheiten sind wir heldenhaft vernünftig. Nichtsdestoweniger wissen wir, wie weit das Unbekannte über unser Wissen hinausgeht. Damit sagt er, dass wir hinsichtlich des Ursprungs der Erde, auf der wir leben, uns noch absolut im Dunkeln befinden. Oder Dr. Lorraine Eiseley, ein hoher Verwaltungsbeamter der University of Pennsylvania, gab auf Anfrage die folgende Antwort. Wir wissen nicht mehr über das Material und ihre Entstehung als über geistliche Dinge. Und deshalb halte ich es bei unserem gegenwärtigen Kenntnisstand für unweise zu sagen, dass das eine das andere ausschließt. Das Universum scheint als Folge von Stufen zu existieren, von denen keine der vorhergehenden gleicht. Dass der Mensch und alles übrige Leben sich entwickelt und verändert haben, ist unleugbar. Aber was sich unter den äußeren Erscheinungen verbirgt, das wissen wir nicht. Ich wünschte, ich könnte Ihre Frage beantworten. Aber es würde weder Ihnen noch mir nützen, wenn ich meine Unwissenheit mit großen Worten zu verschleiern versuche. Ein Zeitungsartikel behauptete kürzlich, dass der Mensch nahe daran ist, das Geheimnis des Ursprungs der Welt zu entdecken. Aber dieser Artikel wurde schon im Jahre 1961 geschrieben und seither haben wir nichts Neues mehr dazu gehört. Es scheint wenigstens drei Theorien für den Ursprung des Universums zu geben, die sogar auf Astronomen zurückgehen und es ist interessant, sie zur Kenntnis zu nehmen. Eine wird als Gleichgewichtstheorie bezeichnet. Eine zweite ist die Urknalltheorie und eine dritte die Oszillationstheorie. Dr. William Baum, ein Wissenschaftler von California Institute of Technology, der an der Universität von Kalifornien in Los Angeles sprach, berichtete der National Academy of Science, dass neue Entdeckungen die Gleichgewichtstheorie auszuschließen scheinen, nach der das Universum immer schon existierte und dass ständig neue Materie erschaffen wird. Und vor einigen Jahren war das dann die akzeptierte Theorie. Aber sie wurde jetzt über Bord geworfen. Und nun gibt es wieder eine neue Theorie über die Entstehung des Kosmos. Dr. Baum trat offensichtlich für die Urknalltheorie ein, die besagt, dass vor Milliarden von Jahren eine große Explosion stattfand und dass uns in wahrscheinlich 10 Milliarden Jahren dann eine andere Explosion bevorsteht. Und ich glaube, wir brauchen uns keine zu großen Sorgen darum zu machen. Aber es ist nur eine Theorie. Ist Ihnen zum Beispiel aufgefallen, dass wir sehr wenig von jenen Steinen gehört haben, die uns die Astronauten vom Mond zurückgebracht haben? Offensichtlich scheint sich hier in Südkalifornien die Wissenschaft nicht besonders über diese Steine aufzuregen. Höchstwahrscheinlich widerlegen diese Steine nun wieder eine von Menschen zuvor aufgestellte Schöpfungstheorie. Nun aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beenden wir erst einmal für heute unsere biblische Betrachtung im ersten Buch Mose und ich möchte mich von Ihnen verabschieden und lade Sie ein, wieder einzuschalten, wenn es dann heißt, durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Sie hören unsere Sendung regelmäßig, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung für diese Senderei entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun erlauben Sie mir noch einen besonderen Hinweis. Wie Sie sicherlich wissen, haben wir für die Sendereihe durch die Bibel ein Manuskript und auch einen besonderen Diskettenservice eingerichtet. Wenn Sie also von irgendeinem Programm dieser Sendereihe ein Manuskript oder von einem bereits abgeschlossenen Buch eine entsprechende Diskette für Ihren Computer zu erhalten wünschen, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir senden es Ihnen dann gerne zu. Gleichzeitig aber möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu sagen, dass wir Ihnen auch für Ihre finanzielle Unterstützung von ganzem Herzen danken. Ihre Spende wäre uns eine großartige Hilfe. Nun aber sage ich auf Wiederhören und Gott befohlen. Ihr Hugo Danke.